Predige über Jesaja Kapitel 11, Vers 1 bis 10. Jesaja Kapitel 11, Vers 1 bis 10. Ist die Rede von diesem Spross aus dieser Wurzel Isais eigentlich das, was wir gerade in dem Lied gesungen haben, dass so ein Ros, ein Reis ausgehen wird von einem Stumpf Jesse, der hier Isai genannt wird. Das ist die Königsfamilie Davids. Ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schoss aus seinen Wurzeln Frucht tragen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch recht sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Er wird die Armen richten mit Gerechtigkeit und den Elenden im Land recht sprechen mit Billigkeit. Er wird den Tyrannen schlagen mit dem Stab seines Mundes und den Gottlosen töten mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit wird der Gürtel seiner Lenden und Treue der Gurt seiner Hüften sein. Da wird der Wolf zu Gast sein bei dem Lamm und der Panther bei dem Böcklein lagern. Kalb und Junglöwe weiden beieinander und ein kleiner Knabe leitet sie. Kuh und Bärin werden sich befreunden und ihre Jungen werden zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen an dem Loch der Otte und nach der Höhle der Natter streckt das kleine Kind die Hand aus. Nichts Böses und nichts Verderbliches wird man tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn voll ist das Land von Erkenntnis des Herrn wie von Wassern, die das Meer bedecken. An jenem Tag, da werden sich die Heiden wenden an das Wurzelschoss Isais, das als Panier der Völker dasteht, und sein Wohnsitz wird herrlich sein. In diesen Tagen haben viele Bäume ihr Leben verloren. Sie wurden abgehackt, damit wir solche schönen Weihnachtsbäume bei uns zu Hause stehen haben. Manchmal geschieht es, wenn gerade größere Laubbäume abgesägt werden, dass aus der Wurzel heraus wieder ein paar Triebe kommen und schließlich wieder so ein kleiner Busch rings um diesen Stumpf entsteht. Das kann man gut studieren hier drüben an diesem diesem Einkaufszentrum dort, wo ein ganzer Eichenwald abgeholzt wurde und hinter diesem Zentrum inzwischen wieder so ein kleiner Buschwald aus diesen Stümpfen gewachsen ist. Das heißt, die Wurzel war nicht tot, obwohl der Stamm weg war. Es ist ein Bild Gottes für das Volk Israel. Das Volk Israel war auch so ein schöner Baum, der wuchs, bis Gott diesen Baum abgesägt hat. Aber er sagt, die Wurzel bleibt im Boden und irgendwann wird da wieder so ein Zweig herauswachsen und sogar so groß werden, dass er Frucht bringt. Jetzt ist die Frage, was ist damit gemeint mit diesem Abhacken? Ist ein Bild des Gerichtes, wenn so ein Baum gefällt wird, ist das ein Bild, wie Gott durch Gericht etwas aus dem Leben zieht. Das Volk Israel wurde eigentlich im Jahr 586 vor Christus national gesehen abgehackt. Damals hat der König Nebukadnezar von Babel die Stadt Jerusalem erobert und das Volk nach Babylon in die Gefangenschaft geführt. Und seit dieser Zeit hat Israel seine nationale Souveränität verloren. Auch später, als es wieder zurückkam, war es immer abhängig von einem fremden König. Es war nicht mehr selbstständig. Zwischendrin waren noch mal ein paar Jahre, in denen die Makkabäer mit ihren Befreiungskämpfen doch Freiheit erreichten. Aber das war nur so ein kleines Zwischenspiel. Auch zur Zeit Jesu war Israel nicht national selbstständig, sondern es war abhängig von den Römern. Was hat damals eigentlich Gott bewogen, dieses Volk national gesehen abzusägen, diesen Baum zu fällen? Das ist ganz interessant, das zu bedenken. Einmal hatten die Leute eine neue Moral entwickelt. Sie hatten Werte, die Gott ihnen gegeben hatte, außer Kraft gesetzt und neue Werte eingeführt. Zum Beispiel der Wert der Ehe war ihnen nicht mehr wichtig, ähnlich wie heute auch. Sie hatten Dinge, die gut sind, böse genannt und Dinge, die böse sind, gut. Heute wird ja vieles mit der Statistik begründet und wenn ein Mädchen mit 17 Jahren noch keine geschlechtlichen Erfahrungen hat mit einem anderen jungen Mann, dann ist sie statistisch gesehen hinter dem Mond. Göttlich gesehen ist sie allerdings vielleicht in der Sonne, weil sie das Richtige sieht und praktiziert. Aber die Statistik schafft ja neue Werte. Und wenn man sich danach richtet, dann wird man in Gottes Augen kräftig daneben liegen. Ich las vor vielen Jahren einmal in einem deutschen Nachrichtenmagazin einen Aufsatz, Artikel mit dem Leitgedanken, wann wird endlich die Kirche die 10 Gebote den heutigen Erfordernissen anpassen? Wann wird endlich die Kirche die 10 Gebote den heutigen Erfordernissen anpassen? Das war ein Artikel in dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ich war sehr erstaunt darüber, dass Leute tatsächlich meinen, man müsste, um up-to-date bleiben, die Normen Gottes verändern. Ich meine, dass man Schuld nicht dadurch los wird, dass man die Normen verändert, sondern man sollte die Schuld loswerden durch Vergebung und Veränderung im Leben, nicht durch Veränderung der Normen. Nun, damals hatte man also eine neue Moral. Man hatte kräftig Aberglauben, ich denke in Deutschland auch. Man hatte freizügige Sexualität, bei uns ohnehin. Wirtschaftlich ging alles so ein bisschen quer, da wurde ausgebeutet, da wurde mit dem Boden spekuliert. Da wurden kleine Leute kaputt gemacht, da wurden Preise manipuliert und abgesprochen. Maßstäbe gefälscht. Der Alkohol wurde im Übermaß missbraucht. Es gab falsche Heilslehren. Oh, bei uns gibt es ja auch, wie Pilze schießen die aus dem Boden. Und es gab Kindesopfer. Bei uns werden auch 100.000 Kinder auf Krankenschein vor der Geburt geopfert. Ich denke, dass alle Parallelen da sind. Und das führte damals dazu, dass das Volk Israel gerichtet wurde. Es wurde einfach abgesägt. Wir können also sehen, diese Dinge führen zum Gericht Gottes. Ich denke auch heute. Es gibt viele Leute, die denken, der Friede käme nur dadurch, dass man über Waffensysteme spricht und sie möglichst reduziert. Hier in diesem Text, den wir gelesen haben, ist ja auch von einem Friedensreich die Rede, wo sogar Tiere sich untereinander verstehen und nicht mehr fressen. Das klingt uns fast so wie Grimms Märchen, aber ich denke, dass die Bibel eine andere Qualität hat als ein Märchenbuch. Der Friede, den wir produzieren, das ist oft so, wie wenn man auf eine Rostbeule eines Autos Lack sprüht. Dann ist vorübergehend diese Beule sehr schön und hübsch. Man sieht sie nicht mehr, aber schon nach wenigen Monaten ist sie wieder in alter Frische da, weil der Rost nicht weg war. Das heißt, wir möchten mitten in diese gerichtsreife Welt hinein Frieden produzieren. Wir beseitigen nicht diese Missstände, die ich vorhin aufzählte, sondern wir versuchen, auf diese Missstände ein Friedensreich draufzusetzen. Und das geht nicht. Gottes Maßstab ist immer der, dass die Ursache der Missstände beseitigt wird und dann wird auch Frieden entstehen. Auch Deutschland ging nach dem letzten Krieg ein Stück weit durch das Gericht Gottes hindurch und konnte dann neu aufbauen. Und ich bin dankbar für dieses Gericht, denn ich weiß nicht, wo wir heute und wie wir heute leben würden, wenn dieses System unserer Politik, das damals da war, nicht zerbrochen wäre. Nach einem Gericht ist es möglich, wieder aufzubauen. Das ist die Aussage dieses Textes hier, dass aus diesem Wurzelstumpf heraus wieder etwas Neues wächst. Und zwar so ein Ast, zunächst ein kleiner Zweig, der später ein Ast wird und sogar Frucht bringt. Das heißt, eigentlich wird es wieder ein Baum, denn nur ein Baum kann letztlich Frucht bringen. Und dieser Baum ist eigentlich Jesus, der hier angekündigt wird, unter diesem Stichwort eines Sprosses, eines Zweiges. Er kommt aus der Wurzel Isai heraus. Isai war der Vater des Königs David und ich interessiere mich sehr für Namen. Der Name Isai heißt auf Deutsch Gott ist, nicht mit scharfem S, sondern normalem S geschrieben, Gott ist. Das heißt, Gott bleibt Gott und der Gott treu bleibt, lässt er auch die Wurzel dieses Stammes in der Erde. Die Qualität hängt also nicht an der Fähigkeit der Menschen, Gott treu zu bleiben, sondern an der Treue Gottes, der festhält an diesem Volk und auch festhält an uns. Da wächst also so ein Schoss heraus und reift und bringt Frucht. Ich denke, dass Jesus heute in der ganzen Welt Frucht bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass an diesem Tag weltweit gesehen viele 1000 Menschen zum Glauben kommen an ihn. Das ist Frucht. Und dass das Leben vieler Christen ermutigt oder gesegnet wird durch sein Wort. Nun heißt es von diesem Jesus, von diesem Spross aus dieser Wurzel Isaäs, dass in siebenfacher Weise der Geist Gottes auf ihm ruht. Sieben ist ja die Zahl der Fülle Gottes. Die Woche hat zum Beispiel 7 Tage. Dieser Leuchter im Tempel hatte 7 goldene Arme mit 7 Lichtern drauf. Und Jesus sagte ja, ich bin das Licht der Welt. Er brachte zum Ausdruck, dass in seinem Leben diese wunderbare Liebe Gottes entfaltet wird, in siebenfacher Weise. Das Erste, er ist der Geist des Herrn. Jesus war mit dem Heiligen Geist erfüllt von Geburt an, später nochmal von der Taufe, und alles, was er tat, geschah in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie ist es mit Christen? Ich denke, dass jeder Christ von seiner Wiedergeburt an den Heiligen Geist hat und deshalb auch in seiner Kraft leben kann. Wiedergeburt heißt, dass Christus in sein Leben kommt oder dann, wenn er in ihm lebt, auch durch ihn neu zu seiner Umwelt kommt. Jeder Christ hat auch den Heiligen Geist. Und dann heißt es ein Geist der Weisheit und der Einsicht. Weisheit bedeutet, dass ich verstehe, was ich in meiner Situation tun kann. Für eine Frau kann Weisheit bedeuten, dass sie die Zeit ihres Haushalts richtig einteilt. Für einen Schüler kann Weisheit bedeuten, dass er eine richtige Methode bekommt zu lernen. Für eine Familiensituation kann Weisheit bedeuten, dass jemand erfährt, wie er sich einem ungläubigen Partner gegenüber verhalten kann. Ich denke an jemanden, der sagte, ich habe meinem Partner früher immer so die Bibel so fast zufällig immer aufgeschlagen auf den Nachttisch gelegt. Vielleicht guckte er immer rein. Und dann lag im Wohnzimmer auch nochmal so ein Buch so fast vergessen, so einfach auf dem Tisch. Bis ich merkte, das war ihm ganz zuwider, das wollte er nicht. Und dann habe ich das gelassen und habe einfach gedacht, Jesus soll durch mein Leben hindurch wirken und ihn gewinnen. Und das ist dann auch geschehen. Weisheit bedeutet Erkenntnis, wie ich mich in meiner Lage richtig verhalten kann. Auch für manchen, der in der Wirtschaft arbeitet, ist das sicher wichtig. Gerade dann auch, wenn er vielleicht Leute entlassen oder versetzen muss, Gott um Weisheit zu bitten, wobei Weisheit sicher nicht heißt, dass wir aus Problemen immer unbeschadet herauskommen, sondern dass wir hindurchkommen und Gott uns hindurch führt. Unbeschadet war vielleicht das falsche Wort, ohne Schwierigkeiten wäre sicher besser gewesen. Bei den Demütigen ist Weisheit, sagt die Bibel, bei den Demütigen ist Weisheit. Es sind Leute, die nach der Lösung Gottes suchen und nicht meinen, sie hätten die Lösung schon immer im Vorhinein. Und dann kommt noch Einsicht dazu. Einsicht heißt Durchblick. Wenn ich zu einem Arzt gehe, erwarte ich in erster Linie, dass er eine gute Diagnose stellen kann. Dass er weiß, was mir fehlt oder das herausbekommt. Und ich sprach mal mit einem Arzt, der jetzt nicht hier ist, deshalb kann ich das Beispiel sagen, fragte ihn, was ihn in seinem Dienst bisher am meisten beschäftigt hätte, am meisten Probleme bereitet hätte. Er sagte, das war da, als ich einmal eine falsche Diagnose gestellt habe. Als ich bei einem Kind das untersuchte mit 3 Jahren und meinte, es wäre doch alles mehr oder minder gar nicht so schlimm und es war dann einen Tag später tot oder 2 Tage später. Es hatte nämlich gerade einen Blinddarm, der am Durchbrechen war und da ist es ohne Schmerz. Und das habe ich falsch gedeutet. Und das beschäftigt ihn, weil es ihn traurig macht. Er hatte keinen Durchblick für diese Situation und er hat gesehen, dass dadurch ein Leben verloren ging. Wichtig ist es, Durchblick zu bekommen und wir können darum beten, dass Jesus uns hilft, in unserer Situation Durchblick zu gewinnen. Ich merke das gerade bei jungen Leuten, aber ich habe es auch in meinem Leben schon gemerkt, dass ich manchmal keinen Durchblick habe über die Führung Gottes, wie er mich führt. Und dass ich dann irgendeinen Weg gehen wollte und hinterher feststellte, nein, du musst umkehren, dieser Weg war nicht in Ordnung. Diese Ausbildung vielleicht oder Zusatzausbildung war nicht Gottes Wille. Ich muss sie wieder beenden und abbrechen. Oder dies und jenes. Aber Gott möchte Durchblick schenken, damit wir seine Führung wirklich erfahren. Es ist ein Geist des Rates und der Stärke. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich bin manchmal ratlos. Ich weiß nicht, was ich tun soll in einer bestimmten Lage. Und dann ermutigt es mich, wenn ich weiß, Gott schenkt einen Geist des Rates und sein Name ist Wunderrat. Dann bete ich und hoffe, dass Jesus mir Klarheit gibt, wie es weitergeht. Jemand sagte mal, dass das Problem von Männern wäre, dass sie ein Leben lang mit der Frage der Sexualität und vielleicht auch damit der Unreinheit zu kämpfen haben, während das Problem von Frauen gerade das Problem der Unsicherheit sei. Sie unsicher sind, wenn Gäste kommen, habe ich alles richtig gemacht? Steht alles richtig? Habe ich die richtigen Leute eingeladen? Dass sie unsicher sind in ihren Entscheidungen. Männer können auch unsicher sein, das ist klar. Jesus möchte uns helfen, mit dem Geist des Rates auch Entschlüsse zu treffen, die richtig sind. Dazu kommt der Geist der Stärke, das heißt eine Tatkraft, um das tun zu können, was richtig ist. Ich las da ein Zitat. Er weiß, was er soll und kann, was er will. Er weiß, was er soll. Ist klar, das führt zu einem Entschluss. Und er kann, was er will. Das heißt, er kann das auch durchführen, was ihm klar geworden ist. Es ist außerdem ein Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Gottes Erkenntnis ist nie intellektuell. Gerade Männer meinen ja, sie müssten Gott auf einer intellektuellen Ebene erkennen und bewiesen bekommen. Die Seele besteht aus Verstand, Gefühl und Wille. Und wenn ich meine, dass ich nur mit einem der drei Sektoren arbeiten könnte, um Gott zu erkennen, liege ich kräftig daneben. Verstand, Gefühl und Wille gehören zusammen, um eine Erkenntnis zu treffen. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen erkennen möchte und nur meinen Verstand einsetze, werde ich herzlos sein, weil das Gefühl und der Wille fehlt. Und bei Gott ist es ähnlich. Um ihn zu erkennen, brauche ich Verstand, Gefühl und Willen. Adam erkannte sein Weib, heißt es im Alten Testament. Das heißt, er hat sie sich zur Frau genommen. Er hat nicht Tiefenpsychologie studiert, hat sie nicht auf die Couch gelegt und untersucht, sondern er hat mit ihr die Ehe vollzogen und sie so erkannt in Liebe. Gottes Erkenntnis ist immer praktisch. Ich erkenne ihn immer dann mehr, wenn ich sein Wort in meinem Leben weitergehend anerkenne. Dann wächst die Erkenntnis Gottes in meinem Leben. Nie nur intellektuell auf irgendwelchen Ebenen der Theorie. Gottes Erkenntnis bedeutet auch von Sünde loszukommen. Hier heißt es ja in diesem Text, dass nichts Verderbliches auf diesem Berg Zion getan wird, denn das ganze Land ist voll Erkenntnis des Herrn. Wenn unser Land voll Erkenntnis des Herrn wäre, könnten wir die Zuchthäuser abbrechen. Dann könnten wir viele psychiatrische Kliniken schließen und vieles mehr. Da könnten wir vieles streichen, was wir heute ausgeben an Resozialisierungsmaßnahmen. Weil einfach Menschen früher von Sünde losgehen, ehe ihr Leben wirklich zerstört wurde. Gottes Erkenntnis und Loskommen von Sünde hängen zusammen. Und dann geht es weiter, ein Geist der Furcht des Herrn. Furcht ist nichts Schönes, meinen wir. In dem Wort Furcht steckt aber auch so ein Wort drin wie Ehrfurcht, ist ein wortverwandtes, verwandter Begriff. In der Bibel steht, dass Menschen, die Christus nicht kennen, keine Furcht Gottes haben. Ich möchte jetzt niemand auf den Fuß treten, der vielleicht diese Formulierung verwendet, die ich gleich sage. Wenn man so ein süßes kleines Kind sieht, sagt dann manche, ach Gottchen, ist das Kind süß. Ich verwende das nur als Beispiel, nicht um denjenigen jetzt völlig bloßzustellen, der sowas vielleicht sagt. Das heißt, dieser Gott, den man fürchten könnte, ist ein Gottchen. Es gibt auch so andere Worte, die so mit Chen aufhören, zum Beispiel Maskottchen. Das heißt, so ein kleiner Glücksbringer, der mir eigentlich gar nichts zu sagen hat, den ich mir gedanklich oder räumlich um den Hals hänge oder über die Tür nagele, aber der keine Autorität hat. Dort, wo Christus nicht bekannt ist, ist keine Furcht Gottes im Leben. Das heißt, die Leute glauben vielleicht an Gott, aber sie fürchten ihn nicht, sie nehmen ihn nicht ernst, auch seine Maßstäbe nicht. Und das Erstaunliche ist, wenn jemand zum Glauben kommt, fängt er an, Gott zu fürchten. Das heißt, er fängt an, ihn ernst zu nehmen. Ich denke da an ein nettes Beispiel oder auch weniger nett, wo zwei Frauen nach einem Gottesdienst zu dem Pfarrer kamen und sagen, ihre Predigt hat uns richtig aufgewühlt. Sagte, das tut mir aber leid, das hatte ich gar nicht beabsichtigt. Das ist schade. Das heißt, Gott hat scheinbar mit diesen Frauen gesprochen und dieser Pfarrer hat es nicht verstanden. Er hat es als etwas Negatives angesehen, dass jemand aufgewühlt ist. Ich denke, dass das positiv ist, wenn Gott einen Menschen aufwühlt, weil er dann Dinge verändern möchte. Es gibt so ein Lied, das fast ein Schlager geworden ist, weil junge Leute es gerne haben und auch oft gesungen haben. Ein englisches Lied, Amazing Grace, How Sweet the Sound, von John Newton. Wunderbare Gnade, wie süß ist dein Klang. Diese Gnade lehrte mich Gott fürchten und sie hat mir die Furcht wieder genommen. Dieser John Newton hatte gläubige Eltern. Er hat dann den Beruf ausgesucht, auf dem man am meisten verdienen konnte. Das war damals der Beruf eines Sklavenhändlers. Er hat also Sklaven gefangen, Menschen gefangen und sie versklavt und verkauft. Und auf dem Rückweg von Afrika nach England ist dann sein Schiff in Seenot geraten. Und mitten in diesem Sturm, ehe sein Schiff unterzugehen schien, hat er sein Leben Jesus anvertraut. Und das Schiff ging nicht unter, er kam an Land und ist dann vor dem Parlament in England mit Freunden zusammen für die Sklavenbefreiung eingetreten und hat dann später dieses Lied geschrieben. Wunderbare Gnade, wie süß ist dein Klang, dem mich Gott fürchten lehrte. Das heißt, solange er Sklavenhändler war, hat er mit Gott gespielt. Ich sagte, na Gott, vielleicht bewahre mich auf meinen Seereisen oder so, vielleicht hat er es gebetet, wissen wir nicht. Aber mit den Maßstäben Gottes, mit Gott hat er gespielt. Er lernte ihn fürchten, als er ihm begegnet ist in diesem Sturm. Und dann hat er erfahren, dass Gott ihm vergibt, weil Jesus für ihn gestorben ist und diesen Weg der Vergebung freigemacht hat. Und das hat ihn von der Furcht wieder befreit, so dass er nicht einen furchtbaren Gott hatte, an den er glaubt, sondern einen Gott, den er jetzt ernst nahm und für den er auch tätig war und blieb. Wir müssen da zwei Begriffe unterscheiden, den Begriff Furcht und den Begriff Angst. In der Bibel steht nirgendwo, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Angst ist ein diffuses Gefühl der Unsicherheit, dass mir irgendetwas geschehen könnte, dass ich ungeborgen bin. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Steht nirgendwo in der Bibel, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Vielleicht ist es manchmal die Ursache oder die Folge einer falschen Erziehung, dass man Gott so als schwarzen Mann hinstellt, der die bösen Kinder auch dann bewacht, wenn die Eltern nicht dabei sind. Und dann haben sie Angst vor Gott. Das ist schade. In der Bibel steht, dass wir ihn fürchten sollen. Furcht bedeutet eine Ausrichtung auf eine bestimmte Person oder Situation. Das ist nicht so diffuses. Gott fürchten heißt ihn ernst nehmen. Und wenn ich ihn ernst nehme, erfahre ich letztlich, dass er mich liebt und mein Leben zum Guten entfaltet. Hier ist die Rede von so einem Friedensreich, wo Bär und Löwe und Kuh und Lamm miteinander leben. Das möchte er in meinem Leben entfalten. Ich sagte ja, es klingt wie Grimms Märchen, so ein paradiesisches Bild. Aber die Bibel sagt, dass erst durch die Sünde des Menschen auch der Tod in die Welt kam, auch in das Tierreich hineinkam. Und dass, wenn Jesus wiederkommt, er ein Friedensreich auf der Erde errichten wird, für 1000 Jahre, und Satan gebunden sein wird in dieser Zeit und dann auch Frieden in das Tierreich hineinkommt. Das heißt, dass Tiere in einem gewissen Sinn offensichtlich Vegetarier werden und Menschen offensichtlich auch. Es erscheint uns so unvorstellbar, weil wir es noch nie erlebt haben, dass manche sagen, das gibt es nicht. Aber ich bin da vorsichtig geworden. Wenn ich Dinge in der Bibel noch nicht erlebt habe, lasse ich sie stehen. Auch wenn ich sage, ich habe sie bisher so nicht erlebt, glaube ich trotzdem, dass Gottes Wort stimmt. Das heißt, er wird Frieden schaffen. Und das ist schön zu sehen, Gottes letztes Wort ist nicht das Gericht, sondern der Friede. Aber dieser Friede kann durch Gericht hindurch kommen. Dieser Baum wurde abgesägt, er blieb nicht stehen. Aber aus der Wurzel wuchs etwas Neues heraus. Und vielleicht ist jemand heute Morgen unter uns, der sich auch so vorkommt, dass er sagt, in meinem Leben ist irgendetwas abgesägt. Moment. Aber ich weiß trotzdem, dass ich zu Jesus gehöre. Die Wurzel ist noch da. Und dann ist es schön, dass vielleicht aus dieser Wurzel heraus wieder etwas Neues wächst, was ihm Freude bereitet, weil Jesus dort führt. Jesus ist derjenige, der uns hilft, der Frucht schenkt. Er ist aber auch der Richter. Das dürfen wir nicht übersehen. Hier heißt es, dass er den Tyrannen schlagen wird mit dem Stab seines Mundes. Der Stab seines Mundes ist kein Stück Metall, sondern ist das Wort Gottes. Das heißt, unser Leben entscheidet sich an dem Wort Gottes. Und mit diesem Wort kann er Menschen trösten und Menschen richten. Wenn ich es annehme, werde ich mich ausrichten nach Gott und getröstet sein. Wenn ich es ablehne, wird es mir im Moment nichts bedeuten, aber es wird mich richten. Jesus sagte, ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Aber der Satz geht weiter, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das heißt, Jesus ist der Retter und der Richter. Sein Wort ermutigt, aber dort, wo es abgelehnt wird, richtet es. Deshalb wäre die Frage, als welche Person kenne ich Jesus? Kenne ich ihn als Retter oder als Richter? Ich denke, dass jeder unter uns, der Jesus kennt, ihn als beides kennt. Er kennt ihn als Retter und weiß, er liebt mich. Aber er weiß, dass er auch der Richter über seine Sünden ist. Und deshalb fängt er an, Gott ernst zu nehmen, um von diesen Dingen loszukommen. Wenn ich das zusammenfasse, sehe ich in dem Ganzen eine große Ermutigung, nämlich die Ermutigung der Treue Gottes. Selbst dort, wo er Gericht vollzieht, wenn eine Wurzel bei ihm da war, bleibt diese Wurzel. Und aus dieser Wurzel heraus kann etwas Neues wachsen und Frucht bringen. Hier ist 7-mal von dem Geist des Herrn die Rede. Jeder Christ kann diese 7-fache Wirkung des Heiligen Geistes auch erfahren, dass er Weisheit bekommt, dass Gott ihm in seiner Situation Durchblick gibt, Entschlusskraft schenkt und auch die Ausführung gibt. Gottes letztes Wort ist nicht das Gericht, sondern ist der Friede und das Heil. Aber viele Leute sind heute überzeugt, dass wir in der Endzeit leben. Und Endzeit heißt schon Gerichtszeit, die Zeit, in der Gott die Erde reinigen möchte. Wir wissen, dass Christen diese Reinigung schon jeden Tag in ihrem Leben erfahren und deshalb Vergebung beanspruchen, aber darüber Gott loben lernen. Ich möchte, dass jeder das glaubend mit nach Hause nimmt. Gott ist treu. Es ist wichtig, dass mein Leben verwurzelt ist bei ihm. Dann bleibt es verwurzelt, selbst wenn vielleicht irgendetwas abbricht zwischendrin. Diese Wurzeln bleiben und können neu wachsen. Und sein Heiliger Geist möchte jeden von uns befähigen, in seinem Leben mit Durchblick die richtige Richtung zu wählen.